Herzlich willkommen beim Infopodcast des SKF Bamberg e.V. Mein Name ist Christian König. Ich befasse mich seit vielen Jahren als Journalist und Moderator mit Themen im Bereich Umwelt, Klima und Gesundheit und darf Sie durch die Podcast-Reihe Bamberg mit Abstand in Kontakt führen.
Corona, das ist ein Thema, das ist unser ständiger Begleiter geworden. Man gewöhnt sich an alles. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Vieles ist in Routinen übergegangen, wo man sich vor 2 Jahren noch überhaupt nicht annähernd vorstellen konnte, dass wir das mal so alltäglich erleben. Maske raus, Maske weg. Ach, ich habe sie wieder vergessen im Auto oder daheim. Aber im Grunde genommen ist es ein Stück weit zur Normalität geworden, mit allen Vor- und Nachteilen, die zum Thema um die Aha-Regeln existieren. Dass man einfach mehr auf die Hygiene achtet und, hat ja durchaus auch gute Aspekte im Bewusstsein. Worüber wir heute reden, ist eine bestimmte Gruppe unter den Menschen, die man als junge Leute bezeichnet. Um das genauer eingrenzen zu können, frage ich dazu den Odin, der sich gleich mal selber vorstellt und mir dann sagt, was sind eigentlich junge Leute?
Ja, erstmal, ich bin Odin. Ich arbeite als Psychologe in der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern von der Caritas in Bamberg. Und ja, auch wir in der Beratungsstelle haben natürlich viel mit Corona zu tun. Wir mussten unsere Beratung ein bisschen anpassen und umstellen und haben natürlich auch den Fokus sehr auf die jungen Menschen. So junge Menschen, würde ich sagen, sind die Kinder, dann aber vor allem die Jugendlichen, so ab 12, 13 bis hin zu den jungen Erwachsenen, so mit Anfang 20, die, finde ich, ganz besonders auch unter der Corona-Zeit gelitten haben, mit vielen Einschränkungen konfrontiert waren, dem Wegfall ihrer Peer Group und die wenig Angebote bekommen haben aus Politik und Gesellschaft und da sehr allein gelassen wurden.
Ja, da hat vermutlich jede größere Familie ihre Erfahrungen von jung bis alt bis zu den Enkelkindern. Also die jungen Leute sind ja eigentlich normalerweise im sozialen Umfeld überall vorhanden. Und man muss ja auch gucken, wie man innerhalb einer Familie mit diesem Thema umgeht. Ich habe noch weitere Gesprächspartner hier dabei, unter anderem den Franz. Was sind denn da so aus den letzten 1,5 Jahren deine Erfahrungen? Wie kommst du mit den Leuten in deinem Umfeld zurecht? Hat sich da was verändert?
Ja, meine Erfahrungen, das ist eine relativ schwierige Frage, sind vor allem, denke ich, weiterhin gut mit den Jugendlichen. Wir haben natürlich in der Corona-Krise total umswitchen müssen auf online, wo ich am Anfang wirklich mir erstmal gedacht habe, wie soll das funktionieren? Es hat aber tatsächlich erfahrungsgemäß jetzt gut funktioniert, den Kontakt auch zu halten und habe sehr interessante Gespräche mit Jugendlichen geführt.
Dazu, ja. Entschuldigung, muss man natürlich wissen, was du eigentlich machst.
Genau, das ist ein bisschen kompliziert. Also hauptamtlich bin ich bei dem sozialen Träger und bin in der offenen Jugendarbeit sowie ein Projekt von der BZGA zusätzlich noch, wo es um Alkoholprävention geht. Und ansonsten bin ich noch selbstständig als Fitnesstrainer, habe da ein Inklusionsprojekt, wo es um Training mit Menschen mit Beeinträchtigung geht.
Für alle, die es nicht wissen, was ist BZGA?
Das ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und bei unserem Alkoholpräventionsprojekt geht es vor allem darum, nicht mit erhobenem Zeigefinger oder irgendwie in Expertenrolle zu gehen, sondern wir sind tatsächlich eher extern von außen dabei. Und es geht darum, dass Jugendliche mit anderen Jugendlichen über das Thema Alkohol überhaupt erst diskutieren. Und durch das Diskutieren vielleicht bei manchen Jugendlichen auch eine Reflexion kommt. Eher so nach dem Motto, wir wissen, dass ihr trinkt und dass ihr auch mal einen über den Durst trinkt, aber reflektiert doch euer Verhalten.
Ist ja ein ganz spannendes und sehr wichtiges Thema, was sich quer durch die Gesellschaft zieht, den jeweils anderen auf Augenhöhe wahrzunehmen, anzusprechen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich nehme mal an, das gilt ja auch für das Thema Corona.
Auf jeden Fall, auf Augenhöhe. Ich denke, das ist jetzt gerade in unserer jetzigen Zeit ziemlich schwierig, auch mit dem Thema Impfen, ja, nein. Wie gehe ich mit dem Thema um? Habe ich mich vielleicht auch im Lockdown an alle Regeln gehalten als Jugendlicher? Und ich denke, da ist es auch ganz wichtig in unserer Gesellschaft, das als auf Augenhöhe zu sehen und auch die Meinung der anderen zu akzeptieren, weil einfach jeder dazu auch eine andere Meinung hat.
Ja, man hat ja dann, denke ich, auch sehr schnell das Thema Ausgrenzung. Spaltung ist ja ein ganz präsentes Thema. Zu wem gehöre ich? Und ich glaube ja, dass das vor allem bei den jungen Menschen ein ganz wichtiges Thema ist, wo sich ja die Gruppen stark ausprägen, wer mit wem zusammen loszieht oder wer vorher vielleicht dazugehört hat und durch Corona vielleicht jetzt irgendwo nicht mehr, weil er sich anders verhält oder eine andere Meinung dazu hat.
auf jeden Fall. Das ist, denke ich, ein Thema. Peer Group ist das Thema bei den Jugendlichen, wo es sich durchzieht. Klar, wir haben auch die Anlage, aber vor allem die Umwelt. Natürlich auch die Familie. Was ist mit meinen Eltern? Wie gehen die mit dem Thema um? Aber als zweite große Rolle auf jeden Fall, wie ist es mit meinen Freunden? Und sicherlich gibt es da auch Freundschaften, die zu Brüche gehen. Klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber auf jeden Fall am Knacksen sind durch bestimmte Themen mit Corona.
Ja. Wenn jetzt da Eltern zuhören, da könnte der eine oder andere oder die eine oder andere dabei sein, die mit einem Begriff, der hier so selbstverständlich schon zweimal genannt wurde, nichts anzufangen weiß, nämlich Peer Group.
Naja, Peer Group bezeichnet man quasi die Peers unter sich, also das heißt Jugendliche, die mit ihren Freunden, mit den Gleichaltrigen und so weiter unterwegs sind und die natürlich dadurch auch sich gegenseitig unterstützen, vielleicht aber auch in anderen Situationen hochstacheln und sich auch identifizieren über ihre Peer Group, das heißt vielleicht auch denselben Style haben, denselben Lifestyle,
dieselben Klamotten. Könnte man auch Clique dazu sagen?
Auf jeden Fall, ja. Okay.
Da sind wir jetzt bei jungen Menschen und da habe ich noch jemand Drittes dabei, nämlich die Hanna. Bist du auch in einer Peer Group?
Das würde ich mal bestätigen, ja.
Was machst du?
Also ich bin die Hanna, ich bin 21 Jahre alt, ich studiere Psychologie in Bamberg und mache aktuell ein Praktikum in der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern.
Darf ich da nachfassen, wie sieht denn dann deine Peer Group aus? Was kennzeichnet sie?
Das ist eine gute Frage. Also aktuell würde ich sagen, unter meine Peer Group fallen vor allem meine Freunde aus dem Studium, die ich kennengelernt habe, vor allem im ersten Semester. Das war also noch vor Corona. Und ja, wir sind öfter zusammen draußen, auch in der Natur unterwegs, waren ganz oft zusammen spazieren während der Corona-Zeit, während der Lockdowns.
Und tauscht euch wahrscheinlich auch, wenn das vom Studium her ähnlich ist, auch über die Probleme aus, die euch durch das Studium selber wahrscheinlich auch gesetzt worden sind, weil die Studenten hatten es ja auch nicht leicht, vor allen Dingen in den Lockdowns und in den Zeiten, wo man auch noch keine Möglichkeit hatte, sich zu impfen.
Auf jeden Fall, ja. Also das war für mich auch ganz wichtig, da in Kontakt zu bleiben mit meinen Freunden sozusagen. Und wir haben das schon alle sehr ähnlich erlebt, würde ich jetzt sagen. Natürlich ist das für jeden unterschiedlich, aber wir standen alle vor demselben Problem, dass wir ein Semester in der Uni waren und danach alles auf online umgestellt wurde und jetzt seit über 3 Semestern quasi wir nicht mehr in der Uni waren und uns online ausgetauscht haben und dann ein bisschen kreativ sein mussten.
Ich habe mitgenommen zuletzt auf einer Veranstaltung, dass der Mensch ja auch sehr stark noch gesteuert ist, neurologisch und von seinem Gehirn, dass wir noch ein Stück in der Steinzeit leben. Sprich, alles, was ein Stück weit begreifbar ist und einen berührt, was wir berühren können, das können wir uns auch besser merken. Und alles, was theoretisch abläuft, ist wesentlich schwieriger abzuspeichern. Machst du da auch die Erfahrung?
Ich glaube, die Erfahrung kann wahrscheinlich jeder Studierende am einen oder anderen Punkt mal bestätigen, dass es einfacher ist, wenn man praktisch was tun kann, praktisch was erleben, anfassen kann, dass man sich dann leichter etwas merkt. Also ja, das kann ich schon bestätigen. Und das ist eben die Schwierigkeit, die für mich manchmal auftaucht in der Online-Lehre, wenn ich dann vor meinem Laptop sitze und ein Online-Seminar habe, dass ich mir das Thema dann wirklich für mich auch bewusst mache und für mich etwas mitnehmen und mich nicht da nur berieseln lassen.
Womit wir beim Thema im Grunde sind, kommen dann genau solche Fälle bei dir, Odin, auf den Tisch oder ans Telefon?
Kannst du nochmal die Frage wiederholen? Also was für Fälle?
Ja, Menschen, die vielleicht eben in diesem jugendlicheren Spektrum oder bis hin ins Studentische genau daraus vielleicht eine Krise entwickeln für sich selbst, für ihr Selbstvertrauen, einfach für das Feeling, ich bin Student und ich bin da in einer Peer Group, in einer Clique, wie auch immer. Und jetzt muss ich das alles runterschreddern sozusagen auf diese sicher tolle technische digitale Welt. Ja, das ist ja wie ein neues Universum aller Möglichkeiten. Aber wir, glaube ich, lernen auch in diesen Zeiten durch Corona auch die Schattenseiten von diesen Möglichkeiten.
Ich würde andersrum sagen, was wir ganz bewusst aufgezeigt bekommen, sind die Sonnenseiten oder das Schöne eigentlich an diesen Mikrokosmen, sowohl Schule als auch Uni und Studieren. Das ist ja viel, viel mehr als Wissensvermittlung und Lernen, aber darauf wird es jetzt gerade so reduziert. Das ist ja der Lebensraum, in dem sich Beziehungen entwickeln. Das ist der Lebensraum, wo ich mich vergleichen kann mit anderen aus meiner Altersgruppe. Das ist der Lebensraum, wo sich Freundschaften vertiefen. Das ist gemeinsam diskutieren, das ist sich gemeinsam den Themen nähern. Und das ist ja das, was Freude und Interesse weckt, also diese Auseinandersetzung miteinander. Und das kann ich nicht alleine zu Hause am Schreibtisch. Und ich finde, das ist das Wertvolle eigentlich, was Schule, was Universität leisten und bieten kann, was einfach ersatzlos gestrichen ist. Und ich glaube, das ist uns noch viel zu wenig bewusst, was wir den Kindern und den jungen Menschen da eigentlich wegnehmen. Und ja, das sind schon, also jetzt um auf die Frage zurückzukommen, das sind schon Fälle, die dann auch bei uns landen, weil gerade so die jungen Erwachsenen, die sind ja ganz stark auch mit ihrer Identitätsfindung beschäftigt. Das ist das, was die als Entwicklungsaufgabe in diesem Alter vor sich haben. Das müssen die leisten, die müssen so herausarbeiten, was bin ich für ein Mensch, was ist mir wichtig im Leben, für welche Werte stehe ich. Und dafür brauchen sie diesen Lebensraum, in dem sie sich entfalten können, in dem sie sich austauschen können, indem sie sich reiben können mit anderen. Da brauchen die einfach diese Erfahrungen. Und nochmal, die machen sie nicht zu Hause am Schreibtisch vor dem Laptop, sondern die machen sie in der Auseinandersetzung mit den Themen, in der Auseinandersetzung mit den anderen Menschen, in der Auseinandersetzung auch mit Lehrern, mit Professoren, mit Dozenten in der Uni. Also ich sage ja, also die Schattenseite ist der Wegfall von dem, was eigentlich das Gute ist an diesem Raum. Und ich finde, das muss wirklich jetzt auch vordringliches Ziel sein, diese Lebensräume wieder zu öffnen und offen zu halten für die Entwicklung der Menschen. Weil das ist das, was mir Sorge macht, wenn jetzt wirklich über anderthalb, zweieinhalb Jahre, wir wissen nicht, wie lange es noch geht, diese Lebensräume geschlossen bleiben. Ja, wir haben jetzt Studierende, die bald auf den Bachelor zugehen, die vielleicht noch nie so wirklich in einem Seminar saßen. Und was ist das dann auch für ein Studium? Was ist das dann für ein Wert? Und womit kommen die Menschen dann oder womit kommen die jungen Menschen zu mir? Also ein Thema, was ich immer wieder sehe, ist, sie können ihre eigene Leistung schlechter einschätzen. Sie wissen nicht die Grenzen, wann bin ich denn eigentlich gut, wann bin ich gut vorbereitet für eine Prüfung und wann habe ich zu wenig gemacht. Ja, also, weil dafür brauche ich das Feedback von außen, das kriegen sie nicht mehr. Also ich habe Schüler zum Teil in der Beratungsstelle, die sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie anderthalb Jahre in Latein zwar meine Schulaufgaben gemacht, aber ich habe nie eine Rückmeldung bekommen. War das jetzt gut? War das nicht gut? Sie wissen nicht, wo stehen sie eigentlich, ja? Und dann kommt jetzt plötzlich der Hammer, wenn sie wieder in der Schule sind und auffällt, boah, da sind riesige Lücken, ja? Und kein Mensch weiß, wie sie die wieder schließen sollen. Also, wo dann auch so eine Verzweiflung da ist, ja, wo ich schon sehe, es ist vieles nicht gut gelaufen.
Ja, jetzt sind wir eigentlich an dem Tiefpunkt von diesem Spektrum irgendwo angelangt, was, ich sag mal, Menschen, die vor Corona oder weit vor Corona in die Schule oder ins Studium gekommen sind, sich nie im Leben hätten träumen lassen, dass die Kinder sich drauf freuen, wenn sie wieder in die Schule dürfen. Bis hin, dass sie dann mit dem Lehrer sprechen können. Also man sieht, wie essentiell für uns die Reflexion ist, wo befinde ich mich, an welchem Punkt befinde ich mich. Und ich denke, Franz, da hast du auch deine Anmerkungen dazu.
Genau, ich würde auch gerne noch was ergänzen. So, wenn man das Thema Lebenswelten und so sieht, was du schon angesprochen hast, ist richtig wichtig. Aber man spricht auch oft so von diesen Bubbles. Ja, jeder ist in seiner Blase und die Gymnasiasten sind in ihrer Blase, die Hauptschüler sind in ihrer Blase und so weiter. Und ich denke, da ist Corona auch ein Ding, was das einfach leider nochmal verstärkt hat, weil man eben in seiner Gruppe bleibt und nicht mehr den Lebenswelt, Schule, Jugendzentrum, Einkaufszentrum, was es auch immer gibt, wo man einfach auf andere Menschen trifft, sondern man hat immer dieselben Menschen um sich herum und so verfestigen sich ja auch bestimmte Meinungen. Man kommt nicht mehr irgendwie in Diskussion, in Konflikte mit anderen und das sehe ich auf jeden Fall auch noch als kritisch, wo wir auf jeden Fall schauen müssen, die Menschen wieder zusammenzubringen und eben auch die jungen Menschen Orte zu finden, Infrastrukturmaßnahmen auch zu finden, wo Jugendliche aus verschiedenen Bubbles zusammenkommen können.
Das ist genau der Wendepunkt jetzt in unserem Gespräch, weil ich es jetzt für sehr wichtig halte, genau diese sicherlich in vielen Bereichen etwas ins Hintertreffen geratene Generation Corona, sage ich jetzt mal, die da heranwächst, da aufzufangen. Diese Erfahrung mache ich auch immer wieder. Sie tun ihr Bestes, aber da kommt immer wieder eine gehörige Portion Frust. Und der kann sich ja bei den einen durch Aggression äußern, bei den anderen vielleicht durch Abschottung oder gar durch Depression. Ich denke, da ist das Spektrum natürlich auch im psychologischen Bereich sehr weit gefasst. Was sind denn dann so deine Gedanken, Methoden, deine Ansätze, mit denen du dann dieses Spektrum versuchst aufzufangen? Was machst du mit den Leuten, mit denen du zu tun hast?
Ich denke, für mich als Pädagoge ist vor allem die erste Aufgabe, jetzt zumindest in der Jugendarbeit, die Menschen zusammenzubringen, wie gerade schon gesagt, und natürlich auch ein offenes Angebot zu machen und zu schauen, was interessiert denn auch die Jugendlichen? Das heißt, was sind sinnvolle Infrastrukturmaßnahmen, die sie jetzt abholen, die sie vielleicht auch ein interessantes Bildungsangebot geben und auch ein interessantes Freizeitangebot. Das ist für die offene Jugendarbeit, denke ich, jetzt die Hauptaufgabe. Was da die Methoden sind, was auf jeden Fall jetzt super lief und ich wirklich auch froh drüber war im Vergleich noch zu letztem Jahr, war beispielsweise das Sommerferienangebot, wo ich noch nie so eine hohe Resonanz hatte. Während vielleicht die letzten Jahre ab und an bei Sommerferienangebote mal noch Plätze frei waren, hatten wir überall Wartelisten und man hat richtig gemerkt, dass auch die Eltern dahinter waren, dass Jugendliche wieder rauskommen, was machen, Sachen erleben. Und auch das Feedback von den Jugendlichen war noch nie so positiv wie in diesem Sommer, wenn es jetzt um die Angebote geht. Oder auch wenn ich schaue in die Jugendzentren, die jetzt bald wieder bei uns im Landkreis öffnen. Die Jugendlichen stehen schon Schlange und möchten wieder sich sehen, was erleben, miteinander, was auch immer machen, in Austausch kommen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das mehr denn je ist.
Das ist ein Unterschied wahrscheinlich auch zu früher, dass man jetzt gar nicht mehr so die Überlegung hat, wenn Ferien sind, wenn die Eltern Urlaub nehmen, dass man, was weiß ich, irgendwo durch die Welt reisen muss dazu, sondern dass das Bedürfnis, ich sag mal, mehr in diesem unmittelbaren Umfeld wahrscheinlich existiert.
Ja, das kann gut sein, dass natürlich da mehrere Faktoren auch dafür sprechen zu sagen, ich fliege jetzt vielleicht nicht mehr und ich muss nicht ins andere Land und hier kann ich auch einen coolen Urlaub machen und es gibt vielleicht auch tolle Angebote für mich als Jugendlicher hier, die nicht langweilig sind, sondern hat mehr zu bieten, Bamberg mittlerweile. Ich sehe es bei vielen Jugendlichen, die beispielsweise, wir haben ein Trail-Projekt, wo es darum geht, Trails im Bamberger Landkreis eventuell zu legalisieren, was ein Riesenthema jetzt auch in diesem Sommer war, wo einfach viele Jugendliche gesagt haben, hey, ich will gar nicht weg, ich will einfach den ganzen Sommer mit meinem Mountainbike durch den Wald fahren. Und das ist auf jeden Fall sehr schön. Das muss man natürlich steuern, aber was gibt's Besseres, wie Jugendliche, die sich engagieren wollen, irgendwie einen Bezug zur Natur haben und sich bewegen möchten? Das ist ja das Perfekte, was wir uns für unsere Jugendlichen auch wünschen.
Ja, und die Woge, die manche für tot erklärt haben durch Corona, haben wir ja auch jetzt immer wieder erlebt, ist nach wie vor im Gange. Fridays for Future lebt. Ja, das muss man ja ganz eindeutig festhalten. Auch wenn sich vielleicht ein, zwei Klassen schon wieder weiter verschoben haben. Aber wenn man so diese ganzen Initiativen betrachtet, da ist noch ganz schön Feuer im Ofen.
Und ich würde auch sagen, Jugendliche sind resilient und suchen sich eben jetzt gerade in der Pandemie Hobbys wie Mountainbiken und so, was halt hier dann geht und was man vielleicht allein oder mit zwei, drei Kumpels bloß machen kann. Und vielleicht ist es auch mein subjektives Empfinden, aber ich habe schon das Gefühl, dass beispielsweise jetzt diese Freizeitaktivität auf jeden Fall in der Pandemie gestiegen ist bei den Jugendlichen und die sich einfach Ausgleichsmöglichkeiten gesucht haben.
Aus dem Augenwinkel habe ich dich, Odin, immer nicken sehen. Dann hast du wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen, ne?
Ja, also ich habe genickt und ich habe auch zweimal so innerlich kurz gezuckt, aber zum einen erstmal, ja, ich erlebe die Jugendlichen tatsächlich auch als sehr resilient und viele auch als sehr Anpassungsleistung, gerade was das Finden neuer Hobbys angeht. Ne. Klar, viel wurde natürlich über Medien dann auch abgefangen, also über Zocken, was dann auch zu vielen innerfamiliären Konflikten geführt hat. Das haben wir sehr häufig auch in der Beratungsstelle jetzt so im letzten Jahr gesehen, wo sicherlich auch eine wichtige Aufgabe von uns ist, Verständnis bei den Eltern dann zu provozieren oder zu evozieren. Also Auf der anderen Seite gibt es auch Bereiche, wo ich schon nochmal sagen möchte, da adaptieren die Jugendlichen nicht, da können die sich nicht anpassen. Und das ist genau das, was ich eben nochmal gesagt habe, der Wegfall von den Lebensräumen, ne? Und neben den jetzt genannten würde ich auch noch die Sportvereine sehen, die ja auch ganz lange zu waren, also selbst Fußballplätze, die dann gesperrt wurden, Spielplätze, die gesperrt wurden, also wirklich so Lebensräume, wo die Jugendlichen nicht hin können. Und daran adaptieren sie letztendlich nicht. Also da bleibt dann wirklich diese Frustration. Ansonsten habe ich wirklich die Jugendlichen durchaus auch sehr kreativ erlebt im Finden neuer Hobbys. Also von vielleicht banalen Dingen, dass die angefangen haben, Gitarre zu spielen oder sich Instrumente angeeignet haben, über in den sozialen Medien dann sich verabredet haben, um gemeinsam im Chor zu singen über irgendwelche Streamingdienste. Also da habe ich schon viel, viel mitbekommen, dass die sich bemüht haben, auch sinnvolle Projekte irgendwie auf die Beine zu stellen. Und ich denke gerade auch, dass zum Beispiel Fridays for Future das überstanden hat, zeigt ja auch dieses Engagement und auch das, den Willen der jungen Menschen, da dran zu bleiben und Verantwortung zu übernehmen.
Da hat man ja natürlich auch wieder die Vorteile der digitalen Welt, dass die Kommunikation auf diesen Ebenen trotzdem fortgesetzt werden konnte. Ja, aber es gab auch skurrile oder positiv kuriose Entwicklungen, dass so Fernrohre zur Beobachtung der Sternbilder einen riesen Absatz entwickelt haben in den letzten 12 Monaten, weil viele junge Menschen sich gesagt haben, wenn ich zu Hause sitzen muss, was mache ich denn dann? Ich schaue zum Fenster raus und zum Himmel. Und das kann ja auch spannend sein. Da entwickeln sich auch interessante neue Hobbyströmungen, aus denen vielleicht mal auch irgendwann Wissenschaftler hervorgehen und so weiter. Ich schwenke nochmal rüber zu dir, Hanna. Empfindest du dich und deine Mitstudierenden auch als resilient, was das anbetrifft? Habt ihr da auch Strategien? Beobachtest du das, wie ihr das Beste draus macht?
Also teilweise auf jeden Fall. Zum Beispiel habe ich auch mit Freunden dann über eine Online-Plattform regelmäßig Sport gemacht und auf die Art und Weise konnten wir uns eben sehen und austauschen und was zusammen machen, ohne dass irgendeine Infektionsgefahr bestand sozusagen. Das heißt, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir Strategien entwickelt haben. Aber ich würde auch sagen, dass es Grenzen gibt und dass nach 3 Online-Semestern einfach auch ein Punkt erreicht ist, wo Resilienz vielleicht nicht mehr reicht und wo es für mich zumindest und auch für viele Leute, die ich kenne, sehr wichtig wäre, wieder in die Uni zu kommen, wieder andere Menschen kennenzulernen. Das hatten wir ja vorhin, oder der Odin hatte das, glaube ich, auch angesprochen, dass man in so seiner eigenen kleinen Blase drin ist und gar nicht mehr neue Leute kennenlernt. Und das sehe ich auf jeden Fall auch als Problem. Und deswegen würde ich sagen, ja, es gibt Strategien, aber die Grenze ist langsam erreicht. Zumindest bei mir und in meinem Umfeld.
Nochmal zu dir, Franz. Was ist denn mit den Jugendlichen, die jetzt nicht in der Lage sind, durch ihr Umfeld diese schwierige Zeit zu kompensieren? Was hast du da für Erfahrungen? Was passiert denn da?
Ja, das ist natürlich sehr interessant. Wir haben in der Corona-Zeit auch neben den Online-Angeboten und so weiter auch vor allem aufsuchende Jugendarbeit gemacht, während Jugendzentren zu hatten. Haben da natürlich auch viele Jugendliche angetroffen an Skateplätzen, Pavillons und so weiter. Und was, denke ich, da auch zu beobachten ist, Erfahrungsberichte von Jugendlichen. Ich gehe irgendwie, stehe morgens auf, log mich kurz ein, gehe in den Online-Unterricht, mache aber dann was mit Kumpels und komme abends wieder zurück. Und jetzt nach einem Jahr ist das Problem da. Ja, okay, das Wissen ist weg, beziehungsweise ich habe nichts Neues dazugelernt. Oder Ausbildungsplätze, wo einfach die Motivation gefehlt hat, zu sagen, ich bewerbe mich jetzt. Vielleicht auch der Tritt in den Hintern von den Eltern, die sagen, komm, such dir einen Ausbildungsplatz. Genau.
Es ist ja dieser Block weggefallen von früher, wo man so lässig sich verabreden konnte, Party, und im Zuge der Party dann auch was getrunken wurde. Das ist ja jetzt anders.
Genau, das ist natürlich auch die Frage, die Zahlen sprechen jetzt, es ist noch nicht ganz alles ausgewertet, aber schon dafür, dass der Alkoholkonsum in der Corona-Pandemie nicht höher war, beziehungsweise sogar niedriger war wie sonst. Allerdings, klar, es ist eine große Zahl, ist natürlich auch immer die Frage der Motivation. Warum trinken Jugendliche Alkohol? Während vielleicht vor der Corona-Pandemie man gemeinsam auf Partys gegangen ist und sich vielleicht ein bisschen was vorgetrunken hat, um locker zu werden, um vielleicht irgendwie ein bisschen flirten zu können und so weiter, was ja ganz normal bei Jugendlichen ist. Oder auch so der Gruppenzwang, hey, jetzt trinken die, dann probiere ich das halt auch mal.
Das klassische Vorglühen.
Genau, das klassische Vorglühen und locker werden, um als Junge vielleicht Mädels anzusprechen und andersrum. Und jetzt ist ja vielleicht dann eher die Motivation, hey, yo, was machen wir heute? Uns ist langweilig, wir haben zwar eigentlich Schule, aber dann holen wir uns halt eine Flasche Wodka und besaufen uns. Und die Motivation ist natürlich viel gefährlicher für das Trinkverhalten im Gegensatz zu dem klassischen Mal ausprobieren. Und das sollten wir, denke ich, schon beobachten und da auch gute Hilfeangebote schaffen.
Wir wollen es nicht so positiv sehen, ne? Weil es gibt eben diese Schwierigkeiten und die Erfahrungen tagtäglich, die machst du ja, Franz. Und vielleicht kannst du dazu nochmal ins Detail gehen. Was machen die jungen Menschen denn dann, ich sag mal, in ihrer Verzweiflung? Welche Wege suchen die und wo wird's brenzlig?
Ja, genau. Es gibt eben nicht nur die Jugendlichen, die ein super Auffangbecken haben von Familie, Freunden, Peergroup und so weiter, sondern natürlich auch die anderen Jugendlichen. Und da gibt es natürlich viele Beispiele von Jugendlichen, die erzählen, ja, Online-Unterricht, sie haben sich morgens eingeloggt, sind raus, haben sich mit Kumpels irgendwo auf der Skater getroffen und sind nachmittags wieder rein und jetzt sitzen sie da und haben keine Ahnung und müssen auf jeden Fall das Jahr wiederholen. Und da gibt es einige andere, die jetzt keine Ausbildungsstelle finden oder auch einfach nicht die Motivation haben, was zu suchen. Es war keiner da, der irgendwie ihnen in den Hintern getreten hat und gesagt hat, komm, jetzt mach. Und die Motivation ist einfach unten. Ist klar, wenn man ein Jahr nichts macht, dann ist es natürlich schwer, wieder aufzustehen und loszulegen.
Ja, und was passiert dann? Zu welchen Mitteln greifen dann die jungen Leute?
Naja, die jungen Leute im Positiven greifen, oder? Also die Frage habe ich jetzt nicht ganz.
Ja, es gibt ja die eine Seite, die irgendwo sich Wege suchen, um Lösungen zu finden, da durchzukommen, durch dieses Nadelöhr. Und die anderen, die Probleme da drin sind oder die sich vielleicht auch mit irgendwas zudröhnen. Ja, also das Thema, dass man dann, wie du vorhin mal gesagt hast, sich im Zweifelsfalle vielleicht was einwirft oder so im Grenzfall.
Ja, es gibt natürlich Jugendliche, die da super ihre Kurve kriegen und denke ich jetzt auch dann eine Ausbildungsstelle finden und so weiter. Und dann gibt's natürlich auch Fälle von Jugendlichen, die natürlich in der Corona-Zeit mehr getrunken haben. Was die Statistik zeigt, es wurde natürlich insgesamt um einiges weniger jetzt beispielsweise an Alkohol konsumiert, aber ich denke, die Schwierigkeit ist einfach, dass es weniger sichtbar war, vielleicht mehr im Kämmerchen passiert, wo es sich dann zwei, drei Jugendliche getroffen haben und eben dieses extreme Trinken teilweise auch gestiegen ist. Wobei das natürlich schwierig ist, jetzt schon zu sagen, weil man einmal noch keine Zahlen hat und auch noch nicht komplett den Zugang hat, um das wirklich zu erfahren, wie sie das erlebt haben. Bisschen eine schwierige Frage.
Ja, im sichtbaren Bereich, denke ich, ist schon das Thema Essen. Ne? Mhm. Also zu viel, zu wenig, da gibt es ja durchaus diese Ausbrüche, die man gerade bei Jugendlichen öfters dann feststellen muss.
Also in Bezug auf Essstörungen, sicherlich sind das dann auch vielleicht Kompensationsstrategien.
Aber ich möchte noch dranhängen, die Frage, wenn es jetzt diese Problemfelder gibt und besorgte Eltern suchen nach Hilfe, inwiefern bist du dann der passende Ansprechpartner oder deine Einrichtung?
Speziell die offene Jugendarbeit ist natürlich vor allem dafür. Infrastrukturmaßnahmen für Jugendliche, für offene Angebote, um eben Jugendliche zusammenzubringen aus unseren verschiedenen Bubbles und attraktive Freizeitangebote zu machen. Bei uns Träger, innovative Sozialarbeit, gibt es natürlich auch viele andere Hilfsangebote, wo wir dann weiterleiten würden. Ich denke, was immer eine gute Anlaufstelle ist, vor allem für Schüler, ist natürlich die Jugendschulsozialarbeit, die es mittlerweile fast an jeder Schule gibt. Und ansonsten natürlich auch ganz einfach, wenn es um Sucht oder sowas geht, natürlich auch Kinderarzt, Arzt. Und zusätzlich ist natürlich auch immer die Möglichkeit, über die offene Jugendarbeit das anzusprechen. Und es gibt Gott sei Dank auch die Momente, wo man 1:1 Gespräche hat, die dann vielleicht im Tumult von irgendwelchen Angeboten natürlich seltener sind, aber die gibt's. Was natürlich auch ein super Angebot jetzt war, gerade wo die Jugendzentren geschlossen hatten. Wir haben sehr viel aufsuchende Jugendarbeit auch gemacht, eben an Orten, wo sich Jugendliche trotzdem getroffen haben. Und da gab's natürlich auch interessante Gespräche. Und so können wir dann als Jugendarbeiter natürlich auch weiterleiten an zum Beispiel eine Fachstelle.
Ja, bei der Fachstelle sind wir beim Odin. Du hast vorhin sehr aufmerksam zugehört, wo es um das Thema Essstörungen und Ähnliches geht. Das, denke ich, liegt vor allen Dingen auch jetzt in deinem Erfahrungsbereich.
Ich würde es noch ein bisschen weiter fassen und sagen, wir sehen ganz deutlich auch in Studien eine enorme Zunahme an psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, angefangen von Angststörungen, Depressionen und dann auch eben Essstörungen, ne? Sowohl in die Richtung Anorexie, also was so Magersucht genannt wird, dass die Jugendlichen wirklich extrem abnehmen in einen lebensbedrohlichen Bereich zum Teil, aber auch in die andere Richtung, also so die bulimische Erkrankung, wo es eher dann auch in viel Essen geht und zum Teil auch in Richtung Sportsucht, also wo dann das versucht wird, so ein Schönheitsideal zu erlangen. Worum es da immer geht, was oft dahinter steckt, ist so Kontrolle, also das Bedürfnis, wieder Kontrolle zu erlangen über den eigenen Körper, um was aus anderen Bereichen zu kompensieren. Und das ist ja das, was passiert ist in unserer Gesellschaft oder durch die Corona-Pandemie, dass junge Menschen in vielen Lebensbereichen keine Kontrolle mehr hatten. Ne? Und da so dieses Streben nach irgendwo wieder einen Bereich zu haben, wo sie Kontrolle haben. Und was mir an der Stelle wichtig ist, das braucht wirklich professionelle Unterstützung. Das ist gefährlich, ja, und potenziell eben auch tödlich, ne, für die Betroffenen. Genauso im Bereich Depressionen. Wir haben in der Beratungsstelle zunehmend auch Jugendliche mit suizidalen Gedanken, also mit den Gedanken, sich das Leben zu nehmen, sich was anzutun, einfach weil sie sich so ausgeliefert fühlen. Hanna hat gesagt, es reicht. Und das nehme ich einfach bei vielen jungen Menschen wahr. Und ich denke da, wenn solche Zustände erreicht sind, dann sollten alle, die irgendwie noch einen Zugang zu denen haben, darauf drängen, dass es eben professionelle Unterstützung gibt. Und das kann sein über die Schulpsychologen, die oft sehr nah dran sind, oder dann eben Angebote wie den sozialpsychiatrischen Dienst bei jungen Erwachsenen oder wir in der Beratungsstelle, in der Erziehungsberatungsstelle, sodass wir dann auch einfach vermitteln können und so eine Drehkreuzposition übernehmen und schauen, wo kriegen wir die vielleicht relativ schnell unter und was braucht es auch. Ne? Reicht Beratung, braucht es vielleicht einen Psychotherapieplatz, braucht es eine stationäre Unterstützung oder tagesklinisch? Also ich denke, da sind wir einfach dann gut vernetzt und das können wir leisten, den jungen Menschen einen Weg aufzeigen, wie es dann auch weitergehen kann, oder auch die betroffenen Eltern. Das ist ja für die auch eine ganz, ganz schwierige Situation, die da zu entlasten oder zu unterstützen, wo sie Hilfe bekommen können und was geeignete Maßnahmen sind. Also ich sehe in dem Bereich, und nicht nur ich, sondern das zeigen die Studien ganz deutlich, eine Zunahme von ungefähr 25% im Bereich psychischer Erkrankungen. Und das ist auch das, was ich vorhin schon gemeint habe. Die Jugendlichen adaptieren nicht auf diese Situation. Die passen sich da nicht an, sondern sie leiden. Und sie leiden dauerhaft. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass es gute Angebote gibt, gerade eben auch in der offenen Jugendhilfe präventiv. Und dann aber auch eben, wenn es zu einer Erkrankung gekommen ist, dass es dann professionelle Unterstützung und Hilfe gibt.
Bedanke mich. Ein Podcast des SKF Bamberg e.V. Unterstützt von der Gesundheitsregion Plus Bamberg.